Grenzenlos hören, Bayern 2. Notizbuch, nah dran, Geschichten, die Menschen bewegen. Notizbuch, Montag bis Freitag zwischen 10 und 12 Uhr.
Die zwei Engel, die Sie sehen, von denen einer weiß und einer schwarz ist, die waren natürlich beide weiß. Das hatte mein Onkel Elmar Hillebrand für mich extra schwarz gemalt, damit ich nicht allein bin.
Die zwei kleinen Engel von Onkel Hillebrand sitzen am großen Panoramafenster in Dorothea Böhms Haus in München-Obermenzing. Elmar Hillebrand war Bildhauer und Künstler, hat zum Teil auch den Innenraum der im Krieg zerstörten Frauenkirche in München gestaltet. Und er wurde für die kleine Doro vor über 50 Jahren zu einer Art Schutzengel, nicht nur, weil er dem griechisch-afrikanischen Mädchen ein Engelfigürchen schenkte, das ihm ähnlich sah, mit dunkler Haut und Haarfarbe. Er trug auch ein wenig dazu bei, dass Dorothea ein Zuhause fand, das sie 1961 von Paul und Roswitha Böhm adoptiert wurde, der Schwester des Kölner Künstlers. Ein großes Foto ihrer Adoptiveltern hängt in ihrem Wohnzimmer. Noten, Bilder, Fotos und Unterlagen stapeln sich bei der Diplompsychologin, die als Berufsberaterin und Coach arbeitet, sich für benachteiligte Frauen und Mädchen engagiert.
Mir ist es im Leben sehr, sehr gut gegangen. Ich bin von einer aussichtslosen Situation in eine wunderbare Situation geraten und das Gute, was ich bekommen habe, möchte ich gerne an andere weitergeben.
Durch die Adoptiveltern wurden die Weichen für das Waisenkind ganz neu gestellt. Gefördert und geliebt konnte Dorothea Böhm viele Chancen nutzen, konnte sich einbringen in die Gesellschaft. Zwei Straßen weiter wohnen die Eltern, im eigenen Haus. Hochbetackt und rüstig genießen sie die Besuche der Tochter, freuen sich noch immer über die Fügung, die sie zusammenführte.
Die Ausgangsgeschichte war, dass wir 8 Jahre ohne Kinder waren. Und dann waren wir es leid. Und dann hatten wir Beziehung zu dem Direktor des Waisenhauses über den Vater, den Architekten, der die Waisenhauskirche gebaut hat. Und dann sind wir eines Tages in den Weihnachtsferien zu dem Abeln gegangen. Und dann sagte der, ja, ich habe hier 500 Kinder, aber da ist nur eins, was für Sie in Frage käme, für Ihre Familie. Und das ist farbig. Ja, habe ich gedacht, auch das noch, muss das auch noch sein. Und dann haben wir sie angeguckt, da war sofort ganz klar. Die war so munter, so frisch.
Und ist aus dem Bett rausgestiegen, habe ich ihr die Hand gegeben, die ist mit mir sofort rausgegangen. Und da ist der Bruder von meiner Frau, der hat 8 Kinder. Damals waren vielleicht erst 7, weiß ich nicht mehr. Und da haben wir zum Elmar gesagt, das wäre so ein nettes Kind und wir wollten es nehmen. Na, sagte der Elmar, wenn ihr es nicht nehmt, dann nehme ich es. Und dann haben wir gesagt, gut, dann machen wir das.
Im Februar 1961 war das. Die kleine Dorothea war knapp 2 und zog vom Waisenhaus in die Villa von Professor Böhm.
Und meine Mutter hat mit mir immer gesungen und gespielt. Und es gab noch meine Großmutter. Und wir wohnten gemeinsam im Haus in Marienburg, in Köln, ein sehr gutes Viertel. Und wenn man aus dem Waisenhaus in Sülz kommt, ist das ein Riesenunterschied.
Das Sülzer Kinderheim in einem Kölner Glasscherbenviertel hat noch 2014 für Schlagzeilen in der Lokalpresse gesorgt. Schwarze Pädagogik, erzählten ehemalige Heimkinder. Ein strenges, katholisches Schwesternheim mit wenig Barmherzigkeit und Liebe. Im Garten hatte der Architekt Dominikus Böhm eine Kirche errichtet, Doros spätere Großvater, und so dafür gesorgt, dass die Böhms dort nach einem Adoptivkind suchten. Dabei hatte das kleine Mädchen bei seiner Geburt 1959 denkbar schlechte Karten, erzählt die heutige Karrierefrau.
Meine leibliche Mutter war Griechin und hatte mich in ein Waisenhaus getan, weil das war zu der damaligen Zeit wohl für eine Griechin im rassistischen Griechenland erst recht nicht möglich, ein farbiges Kind da groß zu ziehen. Sie war ja auch nicht verheiratet, was dann die nächste Hürde gewesen wäre im konservativen Griechenland. Und ich war ja nicht gesund, als ich auf die Welt kam. Und ich hatte keine guten Prognosen. Und ich war 2 Monate zu früh geboren und wog 1100 Gramm, was damals, ja, das war also klar, so ein Kind hat keine guten Aussichten. Der Geburtsarzt sagte, na ja, so ein Döfchen, ne, ist also geistig behindert.
Erst mit einem halben Jahr entließen die Ärzte das Kind aus dem Krankenhaus ins Heim. Aber auch dort gab es Erzieherinnen, die die Kinder trösteten, behüteten, begleiteten und erzogen. Schwester Leni zum Beispiel. Sie nahm das Schicksal des Kleinkinds beherzt in ihre Hände, ließ es kurzerhand katholisch taufen auf den Namen Dorothea anstatt auf Ingrid, wie in seiner griechischen Geburtsurkunde vermerkt. Tante Leni war Doros erste Bezugsperson, einer ihrer Schutzengel, den sie als schwarzes Kind im Heim bitter nötig hatte.
Es war so, dass schwarze Kinder zu der Zeit natürlich keine guten Kinder waren. Das waren eigentlich die Kinder, die nicht da sein sollten. Die waren nämlich entweder Amerikaner oder sie waren von Fremden oder es war auf keinen Fall deutsche Kinder. Die wurden überhaupt nicht beachtet. Die hätte man lieber nicht gehabt. Und dies war ein strenges Schwesternheim und meine geliebte Patentante Leni, das war die Säuglingsschwester, die mich im Heim betreut hat, die ging mit mir raus und ging mit mir auf die Straße und aus dem Hof raus und kriegte eine Abmahnung, weil sie mit den schwarzen Kindern bitte nicht vor die Tür gehen sollte. Da musste man sich für schämen für die schwarzen Kinder.
Die schwarzen Kinder im Nachkriegsdeutschland. Eine eigene Geschichte. In Bezug auf Doros Geschichte halten wir nur fest, dass sie sie vermisste. Dass sie Menschen vermisste, die ihr ähnlich sahen, mit denen sie sich hätte identifizieren können. Sie behalf sich mit Puppen, mit einer grandiosen Puppensammlung, die Frau Dr. Dorothea Böhm noch immer vervollständigt.
Ich habe eine Mohrensammlung mit vielen Mohren und Negerpuppen und bin ganz glücklich darüber und sammle auch weiter. Ich habe eine große Sarotti-Sammlung, weil der Sarotti-Mohr, das war für mich wichtig. Und auch aus der Geschichte die Heiligen Drei Könige, das hat immer die größte Rolle gespielt, weil da ist ja der dritte König ist ja schwarz, das ist ja der Mohrenkönig. Und es war mir wichtig, mich immer mit Gegenständen und Personen aus meiner Kultur zu umgeben. Und da es natürlich wenig Personen gab, also habe ich das mit Puppen ausgemacht. Das ist meine zweite Welt.
Meine Kultur, das ist alles andere als eindeutig bei der Berufsberaterin. Überzeugte Katholikin, rigorose Bayerin, mit Leib und Seele Münchnerin und gut integrierte Ausländerin, so bezeichnet sie sich selbst. Auch der Begriff schwarz beschreibt sie nicht zutreffend, schon vom äußeren Erscheinungsbild her.
Ich bin ja eigentlich schwarz-weiß. Ich bin genauso weiß wie schwarz und dennoch gelte ich aber als schwarz. Und dann muss ich mich natürlich mit der Kultur auseinandersetzen, aus der ich komme. Was ist jetzt afrikanisch, was ist griechisch, was ist deutsch? Sie müssen sich ja selbst so ein bisschen auseinandernehmen. Sie müssen ja Selbsterforschung treiben, weil sie brauchen das zur Identifizierung. Jeder Mensch braucht ja eine Identität und meine Identität, die ist schwarz-weiß.
Natürlich schützt eine schwarz-weiße Identität vor Schwarz-Weiß-Denken. Und natürlich sensibilisiert sie für Menschen, die ebenfalls in vielen Facetten und Bezügen leben, in unterschiedlichen Kulturen, die aus anderen Ländern kommen, nicht eindeutig sind. Dorothea Böhm versucht, ihnen zu helfen, sie zu unterstützen, schon als Studien- und Berufsberaterin, aber auch in ihren weit verzweigten sozialen und ehrenamtlichen Tätigkeiten. Bei Zonta zum Beispiel, einem weltweiten Zusammenschluss berufstätiger Frauen in verantwortungsvollen Positionen. Der Club, 1919 gegründet, setzt sich für eine Verbesserung der Lebenssituationen von Frauen ein, erzählt Dorothea Böhm.
Sie geben das, was sie können, an Wissen auch weiter. Und ich setze mich für junge Frauen ein. Wir haben da auch einen Wettbewerb, der heißt Young Women Public Affairs. Seit 1998 bin ich unsere Stellvertretende im Club für diesen Bereich. Und da werden junge Frauen, die sich ehrenamtlich engagieren, werden ausgezeichnet. Und man schaut wieder, wie sie ehrenamtlich der Gesellschaft und Frauen weiterhelfen. Ich war auch Präsidentin in meinem Club, weil ich denke, wenn man Verantwortung übernimmt, dann muss man auch sehen, dass man die Direktiven mitbestimmt.
Sensibilität gepaart mit Selbstbewusstsein und Zielstrebigkeit. Auch dafür ist sie den Eltern dankbar, dass sie sie beschützt, ihr aber auch vertraut haben, dass sie ihre Selbstständigkeit förderten.
Haben Sie manchmal um die Dorothee Angst gehabt?
Habe ich persönlich nicht gehabt. Die war so selbstbewusst. Die wusste immer, was sie wollte. Du?
Ach, du bist ja auch mal in der Volksschule so angesprochen worden mit Neger. Und da hast du gesagt, sag doch einfach, ihr Bleichgesichter oder so irgendwas. Und dann war mal wieder Frieden.
Dorothea ging bei den englischen Fräulein in München zur Schule, durfte vieles ausprobieren, ihre Begabungen entwickeln. Die Eltern waren ihre ersten Bewunderer, die uneingeschränkt an sie glaubten.
Sie war ja gut in der Schule, sie war immer sehr begabt und spielte hervorragend Klavier und hat auch beim Abitur hat sie auch die Abschiedsfeier gespielt.
Schostakowitsch.
Toccata Cacciaturian. Ich habe immer Cacciaturian gespielt. Erst die Sonatine und dann zum Abitur die Toccata. Und die ist natürlich sehr fetzig, sehr stark.
Mit ihrer Stärke stärkt Dorothea Böhm nun ihrerseits junge Menschen. Über den Club Zonta hilft sie vor allem Migrantinnen und Flüchtlingen.
Es ist praktisch Hilfe zur Selbsthilfe. Wir bemühen uns in diesem Verein, also die Therapien mitzufinanzieren, aber auch sonst versuchen wir den Mädchen ein Vorbild zu sein. Wir hatten also zu meiner Präsidentschaft 2010, 2012 haben wir ein Projekt aufgenommen, das heißt La Silhouette, das sind Damenschneiderinnen, Migrantinnen, die zu Damenschneiderinnen ausgebildet werden. Und sie können diesen Beruf lernen und sind damit für ihr Leben gerüstet. Und das sind so wunderbare junge Damen, die sich auch so engagieren. Und du siehst den Fortschritt, du siehst, wie die verschüchtert in die Gruppe reinkommen und wirklich als große Näherin wieder rausgehen, als Schneiderin. Viele kommen auf die Meisterschule sogar. Es ist ein tolles Projekt.
Die Nähe zu den jungen Frauen ist Dorothea Böhm wichtig. Wann immer sie kann, besucht sie das Nähatelier in München-Haidhausen, macht den Teilnehmerinnen Mut.
Wir bei Zonta versuchen, Frauen zu helfen, die sich in einer Notlage befinden, unterstützen also in München 3 regionale Frauenprojekte und versuchen auf internationaler Basis Projekte mit der UNO weltweit zu machen. Zonta ist ein internationaler Service-Club.
Klar, Dorothea Böhm ist erfolgreiche Businessfrau und kann in ihren Netzwerken einiges anstoßen. Aber sie kann nicht vergessen, sie will auch nicht vergessen, wie es ist, anders zu sein.
Von daher kann ich mich so gut reinfühlen, was es heißt, anders zu sein. Denn mein Anderssein wurde mir von jeder Seite vorgeführt.
Vor allem in Bayern. Die Familie zog im Winter 1963 nach München. Professor Böhm wurde Chefarzt am Nymphenburger Krankenhaus. In Köln ein Blickfang. War Doro in Bayern geradezu ein Dorn im Auge, erinnern sich die Eltern.
Die Dorothee, wenn die mit uns ging, dann ist die an der Hand gegangen und da hatte immer nur einen Purzelbaum. Vorne rum, hinten rum, unentwegt. Und die Leute, die hatten Spaß in Köln, gell? Ich weiß, da sind wir mal über Neumarkt gegangen, das war ein Aufruhr gab das mit der Dorothee, was sie da immer ihre Saltos macht. Und,
man und möchte den Auflauf, um uns Menschenauflauf. Oder wenn ich mit ihr in der Straßenbahn saß, dann hieß es, darf ich das Kind mal auf den Schoß nehmen? Darf ich es mal auf den Arm nehmen? Das war also so anders wie hier.
Dorothea war 4, als die Familie in die bayerische Landeshauptstadt kam. Ein kalter Empfang in vielerlei Hinsicht.
Da war es minus 28 Grad, wie wir umgezogen sind. Und sie hatte Keuschhusten, die Dorothee.
Wie wir nach München gezogen sind, da war das sehr viel schwieriger. Da wohnten wir in einer Siedlung, da waren viele kleine Kinder. Und die haben alle rausgespielt draußen. Und einmal sagte eine Mutter, kommt mal alle zu mir rein. Aber sie sollte nicht mitkommen. Und da war sie irgendwie ausgestoßen. Und auch im Geschäft und so, da wurde meine Frau schlecht behandelt, muss man sagen.
Aber das war
die waren ruhiger und in der Straßenbahn oder im Geschäft bekamen sie Bonbons. Die waren ganz besonders nett. Und dann hier in München plötzlich ganz das Gegenteil. Ich habe da 5 Jahre drunter gelitten, muss ich sagen.
Ganz besonders absurde Ansichten kamen ausgerechnet von einer Mitarbeiterin des Münchner Jugendamtes, die den Böhms auch die Adoption eines zweiten Kindes erschwerte und Dorothea am liebsten aus der Familie rausgenommen hätte.
Da war ja immer noch das Jugendamt dazwischen. Gell? Da war eine Frau, die hat gesagt, das ist ja völlig falsch, dass sie das Negerkind haben. Das gehört nach Dänemark.
Vom Jugendamt, die hat gesagt, die gehört nach Dänemark. Da ist eine farbige Familienministerin.
Kein Groll, wenn die Böhms über alte Zeiten plaudern. In dem geräumigen Haus in München-Obermenzing, das Doros Onkel gebaut hat, sitzen sie an einem großen runden Tisch, spielen sich Stichworte, Namen und Jahreszahlen wie Ping-Pong-Bälle zu. Humor und Freude, manchmal auch Ärger schwingen mit, vor allem aber Verbundenheit und Vertrautheit. 98 wird Paul Böhm in diesem Jahr, liest noch immer täglich Zeitung, fährt Auto, geht mit seiner Frau einkaufen. Roswitha Böhm ist 6 Jahre jünger, erledigt den Haushalt, kocht und bäckt. Eine zierliche, agile und resolute Seniorin, die sich zusammen mit ihrem Mann noch immer über die gemeinsam verbrachte Zeit, über das ungezügelte Temperament der kleinen Doro freut.
Hat sie ein bisschen Leben auch so in ihr Haus gebracht?
Das können Sie sich vorstellen.
Ein bisschen viel Leben.
Die behütete, selbstbewusste Dorothea und ihre Eltern arrangierten sich mit unangenehmen Situationen, fanden immer wieder Menschen, die ihnen beistanden. Offene Diskriminierung hielt schon wegen der gesellschaftlichen Stellung Professor Böhms nicht lange an. Die Bayern mussten sich zwischen einer latent rassistischen Haltung und Standesdünkel entscheiden, schmunzeln die Böhms mit feinem Sarkasmus.
Wenn die Kölner anriefen, dann fing ich manchmal an zu weinen. Ich war ja auch hier vereinsamt so ein bisschen. Aber das hat sich dann ergeben.
Als ich dann so bekannt wurde, dass ich Chefarzt war, dann war das in Bayern gleich wieder ganz anders. Wir sind mal nach Amerika gefahren. Und in der Zeit wollte die Dorothee in Urlaub fahren, Südtirol. Und
sie fand den Pass nicht.
Um sicherzustellen, dass die nicht verloren ging, hatte mein Vater alle Dokumente in die Schreibtischschublade eingesperrt, unter anderem auch meinen Pass. Und dann haben wir den Alpenvereinsausweis gefunden. Und dann sind wir aufs österreichische Konsulat und in die Behörde und haben versucht, ein Visum für Österreich und für Italien zu kriegen. Und da gestaltete sich das erst als sehr schwierig, bis zu dem Punkt, wo es hieß, was macht denn der Vater? Sag ich, na ja, der ist Chefarzt am Dritten Orden. 2 Telefonate, 1 nach Österreich, 1 nach Südtirol. Hier sitzt das Adoptivkind von Professor Böhm. Die kann sich aber schon ausweisen. Die hat einen Alpenvereinsausweis. Und damit können wir ihr doch schon ein Visum ausstellen, nicht wahr?
So burlesk komisch sich die Situation damals für die Heranwachsende aufgelöst hat, so grotesk muten heute zahlreiche behördliche Vorgaben und Vorschriften an, die die Böhms aufgrund der Adoption des griechisch-afrikanischen Mädchens einhalten mussten. Manchmal mischen sich die Erinnerungen mit ärgerlichen Emotionen, wenn auch insbesondere die Mutter gelassen und versöhnlich bleibt.
Sie hat uns nicht geärgert, nein.
Doch, natürlich.
Aber mühsam war das.
Die
Meine Frau, die hat dann in der Reihe lauter Griechen, da stand dann meine Frau, um da irgendwas zu erreichen, irgendeinen Stempel.
Die waren aber nett.
Meine Mutter ist sehr versöhnlich.
Und sonst gab es denn sonst irgendwie Probleme noch, wenn Sie zum Beispiel in Urlaub fuhren?
Ja, natürlich. Wo an der Grenze bereits. Wo ist das Visum? Wo ist die Kennkarte? Ihr wart die drei Deutschen und ich musste als Ausländer auf der anderen Schiene rüber.
Trotz Adoption durch ein deutsches Ehepaar blieb Doro laut deutscher Behörden griechisch nach ihrer leiblichen Mutter und schwarz nach ihrem Erzeuger.
Das war damals eine Adoption des Blutes. Das war Blutrecht. In Deutschland hat nur der die deutsche Staatsangehörigkeit bekommen, der auch deutschen Blutes war. Das war ich nicht. Das wurde auch durch Adoption nicht aufgehoben. Erst im Jahre 78 kamen neue Gesetze raus, dass Adoptivkinder die Staatsbürgerschaft ihrer Adoptiveltern bekommen. Und daraufhin habe ich eine Anfrage gemacht ans Ministerium, dass ich jetzt bitte eingebürgert werden will. Und dann begann ein Kampf von 7 Jahren bis zur Einbürgerung und bekam dann tatsächlich einen deutschen Pass. Allerdings mit dem kleinen Schönheitsfehler, dass man darauf bestand, weil ich ja eigentlich Ingrid hieß im Geburtspapier, würde man das Dorothea überhaupt nicht reinnehmen. Sie sagten damals, wie Sie sich nennen, ist uns einerlei.
Nein, Ingrid wollte Dorothea Böhm nicht heißen, so wie ihre leibliche Mutter sie einst genannt hatte. Kein typisch griechischer Name. Umso neugieriger war die junge Doro darauf herauszufinden, wer ihre leiblichen Eltern eigentlich waren, wollte sie vielleicht auch kennenlernen, erzählt sie.
Ich habe einen Versuch gemacht und da habe ich in einer Nacht- und Nebelaktion es wirklich geschafft, meine leibliche Mutter in Griechenland ausfindig zu machen und bin aber dann sehr, wie man zu Deutsch sagen würde, auf die Schnauze gefallen. Ich habe geschafft, sie ans Telefon zu bekommen, habe auch mit ihr telefoniert. Sie hat sich verleugnen lassen. Also sie hat gesagt, jetzt weiß ich nicht genau, wer Sie sind und was Sie von mir wollen. Und wenn es Ihnen nicht gut geht, dann müssen Sie zum Psychiater gehen. Und das war alles auf Englisch. Es war eine absurde Situation. Und 99 haben wir nochmal telefoniert. Und das war ein versöhnlicheres Telefonat. Denn sie hat klar gesagt, ich kann nicht, ich will nicht, ich will sie auch nicht treffen oder kennenlernen. Ich habe Angst davor, ich habe Angst vor dieser Situation. Es hat mich so viel gekostet, alles. Ich bin so schlecht damit zurechtgekommen und ich möchte nicht alles nochmal anrühren. Und seit 99 herrscht einfach kein Kontakt mehr.
Wahrscheinlich waren ihre leiblichen Eltern einst Medizinstudenten in den 50er Jahren in Deutschland gewesen, haben sich während ihres Studiums kennengelernt. Wo der leibliche Vater inzwischen lebte, konnte auch Doros griechische Mutter nicht sagen. Damals, so erfuhren die Böhms, hatten Nigerianer meist nicht einmal einen Nachnamen, nannten sich nach der Stadt, aus der sie kamen. Und auch darüber schwieg sich ihre leibliche Mutter aus. Spuren, Lebensspuren? Wie haben die Abweisungen, die Enttäuschungen, das Denken, das Fühlen der heute 56-Jährigen geprägt? Welche Bahnen und Verhaltensmuster hat ihr Schicksal geformt? Auch um sich zu schützen, um sich abzugrenzen. Selbstbewusst und bestimmt tritt die Berufsberaterin heute auf, mischt sich ein und mischt mit in der Gesellschaft. Doch ihre feinen Züge um die dunklen Augen, um den zart geformten Mund, verraten auch Verletzlichkeit, Mitgefühl, Wärme. Sie hat lange gekämpft. Heute kämpft sie anders.
Ich hatte in meinem Leben viele Situationen, wo ich gesagt habe, oh, da will ich auch dabei sein, da will ich eingeladen sein, da will ich mitmachen. Bis ich so mit 50 verstanden habe, das kann schon sein, dass es dir gelingt, dahin zu gehen. Aber du bist trotzdem ein Fremder. Und daran ändert sich dann auch nichts, bis man selbst einsieht, wie die eigene Situation ist. Und daraufhin habe ich auch meine Strategie geändert mit 50 und habe gesagt, ich werde jetzt nur noch hingehen, wo ich willkommen bin. Geduldet heißt nicht willkommen. Was habe ich an mir, nicht nur im Aussehen, aber auch im Benehmen, dass ich geduldet und nicht willkommen bin? Und wie kann man das ändern?
Wie kann man es auch für andere Menschen ändern? Junge Menschen, die voller Hoffnung hierher kommen und abgewiesen werden. Ältere Menschen, die sich hier eingerichtet haben, aber nicht immer zu Hause fühlen. Und schließlich für ihre eigenen Kinder.
Meine Tochter ist komplett weiß, mit glatten Haaren. Sieht zunehmend griechischer aus. Sie hat so ein bisschen das leicht Lockige der Griechen, aber mitnichten der Afrikaner. Während mein Sohn könnte Grieche und Afrikaner sein. Also meine Kinder reflektieren meine Kultur in Schwarz-Weiß. Und jetzt auf einmal spürt man wieder den Wind von du bist doch Ausländer, was machst du hier? Und es trifft Männer härter als Frauen. Insofern fürchte ich natürlich wesentlich mehr um meinen Sohn. Aber es tut mir für alle leid, die es hier so gut geschafft haben und jetzt wieder auf einen Prüfstand gestellt werden, als hätten sie hier nichts zu suchen. Sie haben hier in Deutschland sehr gut integrierte Ausländer, zu denen ich mich auch zähle, selbst wenn ich jetzt einen deutschen Pass habe. Und ich ärgere mich vor allem darüber, dass es alle trifft, die sich hier so gut eingelebt und integriert haben.
Die Sensibilität für die Andersartigen, die Außenseiter, wird sich Dorothea Böhm ihr Leben lang bewahren. Und sie wird ihr Anderssein wohl immer mal wieder gespiegelt und zu spüren kriegen in Deutschland. Auch wenn sie ihre gesellschaftliche und rechtliche Stellung vehement einzufordern weiß.
Wenn man so um seine Staatsbürgerschaft gekämpft hat und bekommt dann endlich einen Pass der Regierung von Oberbayern, dann ist man auch Bayer. Ich bin Bayer.
Richtig, perfekt, zu Hause. So fühlt sich Dorothea Böhm wohl vor allem im Kreis ihrer Familie, im Haus ihrer Eltern. Paul und Roswitha Böhm ist sie unendlich dankbar und versucht zurückzugeben, was sie einst bekommen hat. Liebe und Unterstützung vorbehaltlos.
Ohne sie werden wir Alten ja gar nicht mehr fertig.
Die ruft jeden Tag fast an, wie es uns geht. Jetzt, früher nicht, gell? Aber jetzt, seitdem ich so alt bin. Ich bin jetzt 97 und erkundigt sie sich. Soll ich euch was mitbringen? Braucht ihr irgendwas? Aber wir gehen ja auch noch selber einkaufen.
Einer der wichtigsten Sprüche meines Vaters ist, man kann in der Wahl seiner Eltern nicht vorsichtig genug sein. Und wir haben richtig gewählt.